ARD.
Sie stehen alle mehr oder weniger in den Startlöchern. Von klein auf wurde ihnen vermittelt, ihr werdet einmal an die Reihe kommen. Eine harte Pflicht oder vielleicht auch pure Freude? Das ist hier die Frage.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Ja, harte Pflicht oder Freude. Chrissy Kahn, du bist im Studio bei mir. Wie schön, dich zu sehen.
Ich freue mich auch. Bei mir ist es Freude. Ja. Indeed.
Und hoffentlich. Und in Köln ist Julia Melchior. Ich habe mir gedacht, der Januar wird doch schön, auch wenn die Julia wieder dabei ist. Hallo, liebe Julia, du sitzt in Köln beim WDR, bist uns zugeschaltet.
Grüßt euch herzlich.
Und wie ist es für dich? Harte Pflicht oder Freude? Ich will nichts anderes hören.
Mit euch? Jetzt für mich?
Ja.
Ich mache das sehr gerne.
Also Freude.
Also Freude,
ja,
übersetzt.
Genau. Nee. Willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer-Fans. Ja, wir sprechen heute über die Thronfolger und Thronfolgerin. Wir machen einen ersten Teil. Und zwar, wir starten mit denen, die, sagen wir mal, hier am ältesten sind und vielleicht nicht bald rankommen, aber trotzdem ja schon lange Thronfolger und auch schon länger Thronfolger sind. Jetzt gab es ja die Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Und da waren ja viele Staats- und Regierungschefs da und auch viele Vertreter der Königshäuser. Und da waren viele Thronfolger und eine Thronfolgerin, da war Kronprinz Horkorn, Kronprinzessin Victoria und auch aus Luxemburg Guillaume und Stephanie. Julia, du hast wahrscheinlich auch die Gedenkveranstaltung verfolgt, oder?
Ja, unbedingt. Mhm. Das unabhängig davon, ob die Royals jetzt anwesend sind oder nicht, das habe ich mit großem Interesse verfolgt, klar.
Ja, es war ein wichtiger Tag, Chrissy Kahn.
Mhm.
Ja, und auch interessant zu sehen, dass die Thronfolger oder die Thronfolgerin wie jetzt Kronprinzessin Victoria auch so einen wichtigen Termin wahrnehmen. Zum Beispiel zum 70. Gedenktag, da waren auch schon Erbgroßherzog Guillaume und Stephanie von Luxemburg in Auschwitz oder auch Kronprinz Horkon, der war zum 75. Gedenktag in Auschwitz.
Also die Agenda für die Königsfamilien teilen die unter sich auf. Da geht es einmal darum, was ist besonders wichtig, wo liegen dann auch die Interessen. Und was ich ja sehr bemerkenswert fand, das niederländische Königspaar, die ihre Tochter mitgebracht haben, also die niederländische Thronfolgerin Amalia, die halt auch eben nicht nur zu irgendwelchen fröhlichen Feierlichkeiten dabei ist am Königstag oder Parlamentseröffnung, sondern eben halt auch an die Rolle der Staatschefin herangeführt wird. Und da gehört es halt eben dazu, an solchen Gedenktagen teilzunehmen, die halt einfach auch sicherlich viel schwieriger zu bewältigen sind.
Mhm. Ja, ich glaube auch, ne? Also es ist ja schon so, was Beklemmendes dann ja auch, ja. Mhm. Und man muss auch gucken, nochmal besonders drauf achten, wie gebe ich mich da, ne? Also wie verhalte ich mich und so. Schon nochmal so ein Ding, so macht das mal, da werdet ihr schon sehen, wie herausfordernd das eben auch ist, ne? Bei so einem, und alle Augen dann auf dich natürlich.
Ja, genau.
Ne? Die Begegnung mit der Geschichte ist ja auch ein ganz wichtiges Element in der Ausbildung von Thronfolgern. Also Kronprinzessin Victoria, die hat halt auch einen Mentor gehabt in Geschichtsfragen. Mhm. König Philippe hat eine Mentorin gehabt in Geschichtsfragen. Mhm. Viele studieren Geschichte.
Ja.
Also es gehört die Auseinandersetzung mit der eigenen Landesgeschichte, mit der europäischen Geschichte ist halt sehr wichtig und natürlich der Zweite Weltkrieg und der Holocaust spielen da eine ganz wesentliche Rolle.
Und Prinz William war nicht dort, er ist in London geblieben und hat dort diesen Gedenktag mit Hinterbliebenen begangen und haben dort auch eine wichtige Rolle übernommen zu Hause, weil König Charles war ja in Auschwitz und die haben sich mit den Überlebenden dort getroffen, auch geredet und die Zeitungen sind einen Tag später voll davon. Man sieht natürlich auch König Charles, aber viel auch Prinz William und Prinzessin Kate, die ihn begleitet hat, was nicht klar war, was eine Überraschung war, dass sie diesen Termin wahrgenommen hat. Und da gibt es, wie du gesagt hast, eine klare Aufteilung. Setzen sich an den Tisch und sagen, wer macht was? Und gibt es da natürlich auch klare Vorgaben, ne? Oder?
Bei den Gedenkfeierlichkeiten in Auschwitz war es für Charles ein Anliegen, diesmal daran teilzunehmen. Letztes Mal bei 75 Jahre hat Camilla die Königsfamilie vertreten. Aber für William und Kate ist das eben auch ein ganz wichtiger Tag, denn Kate hat sich also auch schon in den letzten Jahren viel mit dem Thema Holocaust auseinandergesetzt. Und ich erinnere, zum 75. Jahrestag hatte sie eine Fotostudie gemacht mit Überlebenden des Holocausts und deren Enkelkindern. Das sind ganz rührende Aufnahmen geworden, die auch ausgestellt worden sind im Imperial War Museum in London. Mhm. Und bei der Gedenkveranstaltung eben in London, während in Auschwitz gedacht wurde, durch Charles und die anderen Anwesenden, haben halt William und Kate sich getroffen mit Überlebenden des Holocaust. Und da waren halt auch welche dabei, die sie halt vor ein paar Jahren porträtiert hat. Ja. Und ich will damit nur sagen, dass auch eben diese Generation sich viel mit der Frage auseinandersetzt. Und ich weiß es auch von Kronprinzessin Victoria, die schon mehrfach Überlebende des Holocaust getroffen hat, in Schweden eben, weil Schweden halt auch eine ganz enge Geschichte da hat. Es gab die weißen Busse, die von ihrem Großonkel Volke Bernadotte, der damals irgendwie Präsident des, ich glaube, des Internationalen Roten Kreuzes war, da mit den weißen, sogenannten weißen Bussen halt Menschen gerettet hat aus den Konzentrationslagern. Und darum gibt es halt auch eben sehr familiär für viele eine Verbindung zum Thema Holocaust. Und ich, wie gesagt, ich weiß es halt von Victoria, dass es ihr ein wichtiges Anliegen ist. Und es ist ja auch für sie nicht das erste Mal gewesen, an dieser Gedenkveranstaltung in Auschwitz teilzunehmen.
Und es ist auch so, dass eine Überlebende in London, mit der Kate ja schon vor 5 Jahren zu tun hatte, eben bei dieser Fotoserie, da hat sie zu Kate gesagt, ihr Mann kann froh sein, sie als Frau zu haben. Und dann hat Kate gesagt, das werde ich ihm mal sagen. Und da sind wir auch schon bei bei Prinz William, der ja viel übernommen hat im vergangenen Jahr für seinen Vater. Klar, durch die Krebserkrankung, hat sich zwar auch rausgenommen wegen seiner Frau, aber trotzdem viel gearbeitet hat. Wie wichtig ist denn die Rolle jetzt von Prinz William geworden, jetzt auch im letzten Jahr? Und wie wird sie in diesem Jahr werden?
Also ich finde, Williams Rolle ist seit 2023 halt ganz entscheidend, weil er halt die Nummer 2 ist. Mit dem Tod der Queen und der Thronbesteigung durch Charles ist er halt in die Rolle des Stellvertreters, des Thronfolgers gerückt. Und es ist ja auch qua des Alters von Charles abzusehen, dass er über kurz oder lang eben halt die Rolle des Monarchen übernehmen wird. Ich finde, dass der William eben seit diesem Thronwechsel in Großbritannien auch unheimlich an Format gewonnen hat und an Seriosität, und weil er eben halt andere Aufgaben wahrnimmt und einfach jetzt in der Rolle des Thronfolgers ist, was es auch einfacher ist, als eben die Nummer 3 oder Nummer 4 oder so zu sein, wo man eben noch nicht so sehr in der Verantwortung ist.
Aber ich finde es auch, ne? Also dass man es da merkt bei William, aber auch bei Victoria, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, das sind so starke Nachfolger, wo man denkt, boah, wenn sie jetzt müssten, sie wären bereit.
Ja, okay, auch wegen des Alters, ne? Ja. Weil sie ja auch schon über 40 sind. Daran merkt man es natürlich auch, ne? Also, dass es die andere Seite gibt, sagen wir mal, die 20-Jährigen so, ne? Die Jüngeren. Und da merkt man auch schon einen Unterschied, ne? Also, innerhalb dieser Thronfolgergarde, ne?
Klar, also das ist jetzt wirklich eine Generation Thronfolger im besten Alter. Und wir haben es ja vor einem Jahr gesehen, auch bei Frederik. Natürlich sind die, wenn die um die 50 sind oder sowas, im idealen Alter, um eben zu übernehmen. Und das hat ja in Spanien, Dänemark und in Belgien und in den Niederlanden überall ja auch ungefähr in diesem Alter stattgefunden.
Ja, ja, genau. Håkon, gut, der ist ja auch schon über 50 jetzt. Ja. Und der ist auch im besten Alter. Und na gut, König Harald, sein Vater, wird 88. Er übernimmt auch immer mehr. Also ich hatte jetzt gesehen auf der Agenda, dass natürlich einige wichtige Termine übernimmt natürlich noch König Harald und auch seine Frau Sonja. Aber nichtsdestotrotz ist Håkon schon auch ein ganz, ganz wichtiger, ja, übernimmt einen ganz wichtigen Part, ne, im norwegischen Königshaus. Ne?
Also Håkon ist seit über 20 Jahren ein sehr geübter Regent. Dadurch, dass der Harald auch oft krank war, im Krankenhaus war und auch über Wochen dann halt gefehlt hat, hat der Håkon als Kronprinz eben in den letzten 20 Jahren schon sehr oft die Rolle des Staatschefs übernommen. Genießt auch ein großes Ansehen in der Politik und bei der Bevölkerung, weil er eben halt sehr routiniert ist. Und im Übrigen, also auch die Reformen im norwegischen Königshaus, die in den letzten 10 Jahren da stattgefunden haben, in der Umstrukturierung intern oder auch, wie geht man mit der Rolle der Schwester um und ihr Berufsbild, was eben halt auch nicht so passt ins Königshaus und so. Und wie geht man damit um? Das hat alles auch der Håkon schon geregelt.
Also Märtha Louise. Wenn du, weil Chrissy kam mich gerade so mit großen Augen anschauen.
Nein, ich habe nur gerade nachgedacht, weil ich so überlegt habe, dieses ewige Warten, was die dann ja auch haben. Und sie werden ja herangeführt an diese Thronfolge und schon, wenn sie geboren sind eigentlich, ne, und ausgebildet. Und jetzt, weil wir gesagt haben, die sind im besten Alter auch. Irgendwie müsste man doch auch sagen können, hey, dann lass sie doch wirklich, also
ran,
so ein Altersding, zwischen 35 und 65 oder 40 und 65, in der Zeit wirst du auf jeden Fall König, Königin, weil da hast du auch die Energie, da hast du schon die Erfahrung, da bist du vielleicht auch noch so ein bisschen visionär, ne? Wie will ich an was herangehen? Und da hast du Power. Und dann echt auch dann sagen irgendwann mal, ey, und dann jetzt lass mal gut sein, wenn es auch anstrengender wird, so hinten raus dann einfach, und jetzt kommt die nächste Garde. Und vielleicht wäre das irgendwie so einfacher für alle, habe ich mich nur gerade so gefragt.
Ja, aber es gibt einen ganz wichtigen Punkt, das weiß ich auch eben von Kronprinzessin Victoria oder eben auch von William, wie wichtig das ist in dem Alter, in dem die Kinder sind, dass die eben auch noch, ich sag mal, so ein bisschen diese Schonzeit haben als Thronfolger und noch nicht in der Komplettverantwortung sind, weil sich natürlich das total ändert, das Berufsbild von denen. Also als König wird der William jeden Tag die Staatspapiere studieren müssen. Er muss viel mehr Auslandstermine auch wahrnehmen. Also der ist ganz anders gefordert eben als Thronfolger und er ist auch noch gebraucht. Ich meine, das haben wir im Laufe des letzten Jahres gesehen, eben als Familienvater, als junger Familienvater spielt er da eine ganz wichtige Rolle. Und ich glaube, dass man schon den richtigen Zeitpunkt finden muss. Und wenn wir uns eben Dänemark als Beispiel ansehen, da waren die Kinder aus dem Gröbsten raus. Das war ein guter Zeitpunkt.
Ja. Ja, aber ich meine, gut, wenn man sagt, König Harald wird 88, das ist ja was du sagst, ne? Dass man sagt, okay, jetzt so langsam.
Das sehen die Norweger übrigens anders.
Ja, ne? Also ich weiß, ja.
Trotz des hohen Alters genießt der König Harald und auch seine Frau Sonja genießen ein irrsinnig hohes Ansehen.
Ja, ja.
Und in der letzten Zeit, sagen wir es mal so, mit den ganzen Schwierigkeiten, die die Familie haben, mit dem Sohn von Mette Marit, mit dem Marius, kann man denen eigentlich auch nur wünschen, dass Harald und Sonja noch ein bisschen durchhalten, bis sich das alles beruhigt und bis die einfach auch ihre innerfamiliären Probleme geregelt haben.
Aber ich glaube trotzdem, dass es sich auch geändert hat in dieser, sagen wir, in dieser Generation, dass auch die Väter eine größere Rolle auch übernehmen, ne, in der Familie. Also eher präsent sind, als es noch früher war. Also abgesehen auch von der Mutter, die in der anderen Generation auch nicht so zugegen war, ne. Also es hat sich schon komplett geändert, dass viel auf Familie dann auch gesetzt wird. Also jetzt gerade in dieser Riege, sage ich jetzt mal, um Victoria, Hawke und William und auch Guillaume. Also erstmal so das Familienleben auch richtig zu leben, ne?
Ja,
und,
die sind Familienväter ihrer Zeit, finde ich auch.
Ja.
Also Hawke, der macht halt morgens auch das Frühstück. Jetzt nicht mehr, jetzt sind die ja natürlich auch alle aus dem Gröbsten raus. Aber die Kinder, als die noch alle zu Hause waren, bei Hawke und Mette Marit, da hat er morgens Frühstück gemacht und dann währenddessen hat Mette Marit sich fertig gemacht und dann haben sie sich alle am Frühstückstisch getroffen. Er hat die Kinder zu Schule gefahren, was auch der König von Belgien gemacht hat. Ich weiß noch, als ich vor Schloss Laken stand zum Drehen, dann fuhr morgens halt um 7:45, als wir gerade da irgendwie den Sonnenaufgang filmten über dem Schloss, wo die wohnen, dann fuhr dann der König los und hinten saßen die Kinder mit dem Schulranzen im Auto.
Ja, ja.
Ja, so gesehen muss man wirklich sagen, ja, dann fangen wir mit 50 an und so, dann sind die Kinder auch schon ein bisschen größer. Und hattest du deine Zeit dann auch noch so, weißt du, so, wo es besonders ist, so klein und so heranwachsen und so. Stimmt natürlich auch wieder, aber ich denke mir auch, oh, wenn du da selbst mit 50 anfängst, so richtig einzusteigen, denkst du so, oh nee, da decken andere schon über den Vorruhestand fast nach, weißt
klar.
du so.
Und viele haben ja das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf der Agenda oder sind ihnen wichtig. Jetzt können sie es noch gut verfolgen. Also ich sag mal, Prinz William mit seinem Earthshot Prize, dieser, sag mal, Nobelpreis für Umweltschutz und Klima, und diese Ziele auch so gut verfolgen zu können. Wenn man dann Regent ist oder Regentin, muss man natürlich, wie du gesagt hast schon, Julia, die täglichen Geschäfte einfach machen. Und da muss ja auch irgendwie Zeit noch gefunden werden für die eigentlichen Ziele, die man hat, ne? Also es ist wahrscheinlich auch dann jetzt noch eine gute Zeit als Thronfolger, seine Themen richtig zu verfolgen, ne? Und Zeit dafür zu haben vor allen Dingen, ne?
Ja, das hat ja Charles auch gemacht. Eben die Zeit, diese lange Wartezeit, die er hatte, nichts ahnt, dass sie so lange sein würde, aber eben zu nutzen, um seine eigenen Stiftungen und Projekte ins Leben zu rufen. Ganz berühmt der Prince's Trust oder inzwischen heißt er der King's Trust. Und natürlich ist das gut, dass der William die Zeit für sich gefunden hat, den Earthshot-Preis ins Leben zu rufen. Damit ist er ja auch sehr, sehr angesehen und trifft den Nerv der Zeit. Und es ist ein Thema, was halt eben auch in dieser ganzen Familie sehr präsent ist. Prinz Philipp war ein großer Naturschützer. Prinz Charles oder König Charles jetzt hat das Thema Naturschutz, Klimaschutz, ökologische Landwirtschaft seit ungefähr 40 Jahren auf seiner Agenda. Und das lebt halt so mit Prinz William und seinem Earthshot-Preis weiter.
Und übrigens, es kam ein anderer Kronprinz zu Prinz William an dem Tag, als 80. Gedenktag war Auschwitz-Befreiung. Und zwar aus Jordanien. Hussein bin Abdullah, das ist ja der Kronprinz von Jordanien und ist ja der älteste Sohn von König Abdullah II. Und von Königin Rania.
Kennst du die? Die haben wir auch schon gesprochen, als die geheiratet haben. Ja.
Und die sind ja auch ganz eng verbandelt, Prinz William und Hussein. Und er hat geschrieben auf Instagram, mit meinem guten Freund Prinz William heute im Windsor Palace.
Ja. Ist ja ganz wichtig, diese Generation, dass die miteinander können. Und das ist ja auch irgendwie ein ganz wichtiges Netzwerk, auch eben für die Politik, für die Außenpolitik, dass die Staatschefs und die zukünftigen Staatschefs so eine gute Verbindung miteinander haben. Und ich glaube, das war der Kronprinz von Jordanien sicherlich auch in Sandhurst auf der Militärakademie gewesen sein wird. Er ist sicherlich ein bisschen jünger als William.
Ja.
Aber das ist auch etwas, was der Guillaume gemacht hat. Du hast ihn ja gerade angesprochen, den Erbgroßherzog von Luxemburg, der bald schon der nächste Großherzog sein wird. Denn in Luxemburg hat der Großherzog Henri vor kurzem bekannt gegeben, dass er zugunsten seines Sohnes abdanken wird.
Genau.
Das hat sein Vater auch schon gemacht. Mhm. Und ich meine, das ist ja nun auch absolut zeitgeistig. Haben ja jetzt in Europa in den letzten 10 Jahren viele Monarchien gemacht, zu Lebzeiten eben abzudanken. Und bei den Luxemburgern ist das eben auch eine Tradition, in Sandhurst in Großbritannien auf die Militärakademie zu gehen. Das hat der amtierende Großherzog Henri gemacht, der Guillaume und William und Harry waren dort in der Ausbildung und eben auch die Jordanier.
Mhm. Also da trifft man sich sozusagen oder lernt sich kennen. Ne?
Ja, es gehört zu einer guten Ausbildung als zukünftiger Staatschef wohl dazu. Es gibt ja so ein paar Klassiker, also eben die militärische Ausbildung grundsätzlich, manche eben halt in Sandhurst in Großbritannien. Dann das Studium ist ja auch ein Klassiker, dass viele nach England gehen.
Das Internat
Studieren.
In Wales, ne? Wo man
das
weit
Internat
ab
in
ist.
Wales, ja, das ist jetzt in dieser Generation ganz, ganz en vogue und scheint sich ja auch irgendwie sehr bewährt zu haben.
Und ich finde Luxemburg gerade so gut und so zeitgeistig, dass Großherzog Henri sagt, ich werde 70 im April, ne, und gebe so langsam die Geschäfte ab. Und ist auch gut, also dieses System gerade in Luxemburg, dass man so sukzessive abgibt und so langsam in die ganzen Geschäfte so reinwächst, auch noch mehr reinwächst. Ich finde das richtig gut und ich finde, da könnten sich einige andere eine Scheibe abschneiden.
Aber wenn wir uns das anschauen, Spanien, Belgien, Japan, Dänemark, es ist ja dann doch in was es halt früher nie gab. Alles in einer Generation, innerhalb von wenigen Jahren haben die zu Lebzeiten abgedankt.
Mhm. Aber vielleicht ist es auch für die Älteren tatsächlich so ein Ding, so ein bisschen Erleichterung, dass sie wissen, oh, komm,
irgendwann ist vorbei,
da
ne?
gebe ich das ab und da gebe ich das ab. Es wird, ich muss es zwar noch weitermachen, ich mache vielleicht auch Spaß natürlich weiterhin und das ist so meine Aufgabe, aber es ist auch erleichternd zu wissen, dass es weniger wird dann hinten raus. Ne?
Es ist ja auch tatsächlich für die Generation, die dann auf den Thron kommt, schöner zu Lebzeiten der Eltern das Amt zu übernehmen, den großen Tag zu haben.
Ja.
Die Kronprinzessin Victoria von Schweden wurde mal gefragt, ob sie sich freue auf den Tag, an dem sie Königin wird. Da hat sie gesagt, wie soll ich mich darauf freuen, wenn ich weiß, dass etwas sehr Trauriges passieren wird in meinem Leben. Und wenn wir uns auch wieder an Dänemark erinnern im letzten Jahr, die Bilder, dieses glückliche junge Paar, junge
ist auch gut, ne?
Alter,
Anfang 50.
Aber dieses neue Königspaar, die da wirklich strahlend auf dem Balkon stehen, farbenprächtig. Und die Bilder, die wir halt 52 Jahre vorher gesehen haben, als Königin Margrethe in dieses Amt kam, da stand sie halt schwarz verschleiert, weil ihr Vater verstorben war. Und das ist natürlich etwas, was schön ist, weil man eben auch noch den Rat der älteren Generation darauf zurückgreifen kann. Also so eine Beatrix, die hat sicherlich als graue Eminenz noch in den ersten Jahren im Hintergrund eine Rolle gespielt.
Mit Sicherheit. Aber es ist ja so, ich meine, König Karl Gustav wird 79. Man könnte ja, er ist seit 1973 auf dem Thron, man könnte ja sagen, auch in Schweden, wir lassen es nicht so weit kommen, dass es ein trauriger Tag wird, bis Kronprinzessin Victoria dann Königin wird. Warum man nicht da ansetzt und sagt, also wir modernisieren uns und sagen, okay, König Karl Gustav sagt, okay, mit, ich sag mal, 82 gebe ich ab. Oder vielleicht auch
kann
schon mit
ja
80,
passieren.
Ja?
Mhm.
Ja, also ich bin gespannt,
aber
ob das nicht
ist
wirklich
der
so ist.
Der ist topfit. Der ist topfit.
Ja.
Silvia
ja,
auch.
Ja.
Und wie gesagt, ich finde einen Punkt sehr wichtig, dass die eben als junge Familien, ja, dass die Zeit haben, ihre Kinder auch an diese Rolle heranzuführen und dass die auch Zeit für sich als Familien haben. Das darf man wirklich nicht unterschätzen.
Ja, ja.
Natürlich sind jetzt Estelle und der kleine Oscar, aber gut, Oscar ist auch erst, der wird
neun. Ja, der
ist
auch noch klein, ja.
Und genau das Gleiche ist eben bei William und Kate der Fall mit den kleinen Kindern. Und wir haben es ja im letzten Jahr gesehen, wie wichtig das ist, dass die dann irgendwie auch Zeit für sich als Familie haben. Und das hätte er in der Rolle des Monarchen nie so machen können.
Ja, und was haben wir ja natürlich gesagt auch, ne? Ah ja, eigentlich müsste man ja, wir wissen ja, dass es nicht geht, aber überspring doch den Charles. William ist doch viel beliebter. Er soll sofort William König werden, ne? Stell dir vor, es wäre wirklich so gekommen, ne?
Ja, aber auch, natürlich ist der William beliebt, vielleicht auch beliebter als der Charles und spricht auch vielleicht die jüngere Generation mehr an. Aber es ist ja auch eine Frage von Seniorität und Autorität. Also und wir haben das gesehen, also mit dem Thronwechsel in Großbritannien. Man konnte sich das immer kaum vorstellen und eben haben halt auch viele die Frage gestellt, warum überspringt man nicht den Charles? Nee, man hat ja dann auch gesehen, da hast du auf einmal einen sehr routinierten, respektierten Mann, in dieser Rolle des Staatsoberhauptes und als er dann auch nach Deutschland gereist ist oder nach Frankreich zum Staatsbesuch, das hat natürlich ein anderes Gewicht, wenn Charles mit seiner ganzen Erfahrung vor dem Bundestag spricht, als William, ja, der natürlich richtig. Super populär ist, aber es fehlt ihm halt auch noch so ein bisschen an Seniorität und ich glaube, das tut den allen, jedes Jahr tut den allen noch gut und man muss halt den Zeitpunkt finden. Und siehe Dänemark, oder siehe Niederlande, die waren aber auch alle dann wirklich um die 50 und eben nicht um die 40.
Ja, genau. Also hat auch noch Prinz William noch ein bisschen Zeit. Übrigens hat Prinzessin Kate bei der neuesten Umfrage in Großbritannien die Queen von Platz 1 verdrängt. Die Queen war die ganze Zeit in Sachen Popularität auf Platz 1, jetzt ist Kate. Aber klar, durch das ganze Jahr ist es so gekommen.
So tragisch, wie es ist.
Entschuldigung, aber ganz kurz, aber reden wir jetzt von der verstorbenen Queen?
Ja,
wird deren Popularität immer noch gemessen?
Ja, tatsächlich. Du glaubst es nicht. Die war immer noch letztes Jahr, also sie ist immer noch drin. Wenn du siehst, Sachen Popularität, ist Queen Elizabeth immer noch mit drin. Sie ist auf Platz 2.
Dass die abgefragt wird, also quasi noch.
Ja. Finde ich aber auch sehr, sehr,
ja,
sehr.
Das ist dieses spooky. YouGov. Ja, YouGov, ja. Gut.
Ich frag doch nicht nach der Popularität von Toten.
Dumm. Also,
oder deren Popularität zu ihren Lebzeiten.
Wie die genaue Frage ist, kann ich leider nicht sagen. Ich weiß nur, dass in diesem Ranking, diesem YouGov-Ranking mit aufgeführt ist. Und mir ist eben aufgefallen, dass Kate jetzt auf Platz 1 ist. Durch das letzte Jahr ist es so. Interessant ist ja auch, dass in Großbritannien Prince William nicht Kronprinz heißt. Diesen Titel gibt es da ja nicht, sondern er wird dann Prince of Wales. Das ist dann sozusagen der Titel für den Nachfolger.
Ja, das haben aber eigentlich über oder was?
Na, Skandinavien überall. Nicht. Skandinavien sind ja die noch Kronprinzen haben, ne?
Das ist richtig. Mhm. Aber in den Niederlanden hast du auch die Prinzessin von Oranien, die Prinzessin von Asturien, in Spanien, die Herzogin von Brabant, in Belgien. Also das sind halt traditionell die Titel eben der Kronfolger und der Prince of Wales.
Genau. Und manchmal ist es ja der Kronprinz, aber ist nicht korrekt.
Ja, genau.
Ja,
im Prinzip, das ist so der Oberbegriff für alles.
Ja, also aber nicht der Titel. Man sagt nicht Kronprinz William, sondern
Prince of Wales. Ja. Nicht wie wir sagen Kronprinzessin Victoria so. Ne?
Genau. Gibt's in Skandinavien nur. Ja, hast du was dazugelernt?
Ich habe was ganz anderes dazugelernt schon, aber das kommt wirklich erst am Ende. Ja.
Ich mache jetzt gerade mal kurz den Tee.
Oh, das ist super. Julia, das ist wieder unsere Zeit.
Ja, genau. Wir haben nur drauf gewartet.
Quality Time quasi.
Ich bin wieder
dass
dabei.
Dass wir alle den Podcast kapern können.
Ich höre euch, ganz genau. Ich bin ja nicht aus dem Raum raus.
Ja, das stimmt. Julia, welche ist denn dein Lieblings-Thronfolger?
Also das ist eine schwierige und eine gemeine Frage.
Ja, alle natürlich.
Also ich pass auf. Also immer wenn ich einen Film mache, ist gerade die Hauptfigur in meinem Film, irgendwie dann wird die auch sofort zu meiner Lieblingsfigur. Das liegt halt daran, wenn man sich so viel mit jemandem beschäftigt und so, dass man irgendwie, dann wird das so zum Lieblingsprojekt. Das ändert sich aber in der Tat auch immer mit dem Thema. Es gibt aber so aus jeder Generation jemanden, den ich natürlich irgendwie auch besonders bemerkenswert finde. Für manche habe ich auch ein bisschen mehr Sympathien als für andere. Natürlich hatte ich immer ein Herz für Victoria in der Generation. Das liegt aber auch daran, dass sie eine meiner ersten Figuren war, um die ich mich gekümmert habe, die ich jetzt fast 20 Jahre begleite.
Wahnsinn, guck mal.
Ja.
Ach Gott, was ich alles schon erlebt habe. Quasi mit ihr und über sie.
Hast du so früh angefangen, Julia?
Ich habe 2005 mit 10, meine erste...
Hast du mit 10 angefangen?
Ja, genau, noch als junges Mädchen.
Ja.
Aber 2005 habe ich meine erste Drehreise mit Königin Silvia gemacht.
Mhm.
Und 2006 begannen meine Dreharbeiten zu meinem ersten Victoria-Film. Also
ja, auch schon ewig
ist
her,
schon
ne?
ewig mhm. her. Darum irgendwie bei Victoria mal so... Mhm. Ein Thema, okay. was ich wirklich gerne mache und die ich sehr bemerkenswert finde mhm. als Kronprinzessin, als Frau und eben auch als zukünftige Königin von Schweden.
Mhm.
In der jetzigen Generation gefallen die mir alle ziemlich gut, muss ich sagen.
Das du hast gesagt, Chrissy Kann hat gesagt, alle.
Ja, aber ich muss schon, also ich staune wirklich bei der Elisabeth von Belgien und bei Leonor von Spanien, mit welcher Selbstverständlichkeit und mit welcher Natürlichkeit und offenbar auch Freude, die ihre Aufgaben so wahrnehmen. Man hat ja dann über Jahre erstmal nichts von denen mitgekriegt.
Und dann
gibt es einmal im Jahr irgendwie einen Termin, wo die dann irgendwie auftreten und gibt süße Fotos fertig aus. Und dann plötzlich sind die 18, halten ihre erste Rede.
Genau.
Und dann denkst du, wow.
Mhm. Über die reden wir ja in der nächsten Folge.
Da ich kann es kaum erwarten.
Ja. Da habe ich auch was mitgebracht. Also ist es dann doch, also ich höre jetzt raus, dass es doch irgendwie mehrere sind, ne, bei dir, Julia.
Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Also wie gesagt, in der Generation vorher, Victoria natürlich auch, weil sie die einzige Frau war und auch einen steinigen Weg hatte. Sie hat ja auch gehadert mit der Rolle.
Ja.
Also man muss bedenken, Schweden war das erste Land, das die Erbfolge, die zu in allen europäischen Königreichen zugunsten immer der erstgeborenen Söhne war. Schweden war das erste Land, das die Thronfolge in eine gleichberechtigte Thronfolge zugunsten des erstgeborenen Kindes unabhängig vom Geschlecht geändert hat. Das war in einer Zeit, so in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, da war die Emanzipation halt auch noch nicht so weit. Und sie hat irrsinnig hohe Ansprüche an sich selbst gestellt, um diesen Erwartungen gerecht zu werden, die vielleicht auch gar nicht von außen kamen, sondern vielleicht einfach auch so von ihr. So.
Von sich selbst, ja.
Es ist ja auch allen bekannt, aber sie hat dann halt auch so ihre Schwierigkeiten gehabt, dass sie halt Essstörungen gekriegt hat und eben halt auch sehr darunter gelitten hat. Und dann auch als nächstes dann die Frage, einen Mann zu finden, der das dann mitmacht. Es ist vielleicht einfacher, eine Frau zu finden, die in ein Königshaus einheiratet oder an die Seite eines zukünftigen Königs heiratet, als einen Mann zu finden, der diese Rolle des Prinzgebals gerne übernimmt und
ein bisschen hinten anstehen muss, ne? Also
du musst
damit, immer hinten dich
du
immer
weißt,
so,
dass du die zweite Geige spielen wirst und zwar dein Leben lang.
Genau, und als Mann, ja.
Ist das immer, weil es so drin ist. Irgendwo sind diese ganzen...
Ja, und die Generation vor Daniel, die also eben der Klaus der Niederlande, Henri oder Henrik von Dänemark und der Prinz Philipp, hatten ja auch so ein bisschen ihre Findungsschwierigkeiten. Prinz Philipp hat das irgendwie in den 50er Jahren, ist er damit klargekommen, dann irgendwann hat das für sich zurechtgerückt. Aber Prinz Klaus und Prinz Henrik, für die war das eigentlich ein Leben lang eine Schwierigkeit.
Ja.
Und das hat natürlich die Victoria auch belastet, die Frage, jemanden zu finden. Und dann hat sie jemanden gefunden und ist ja dann auch wirklich aufgeblüht an der Seite von Daniel, hat sie irgendwie zu ihrem Ich gefunden und sie hat irgendwie an Stärke und an Format gewonnen. Mhm. Und also darum habe ich natürlich schon irgendwie große Sympathien für Victoria, weil die einfach auch eine bemerkenswerte Biografie hat.
Annelie, das Teewasser wird kalt.
Oh, ja, du hast recht. Ich war gerade gebannt.
Ja. Eben.
Guck mal, ein Thronfolger,
ich auch.
Deine Lieblingstasse.
Natürlich, William und Kate, wie immer, Thronfolgetasse.
So,
was hast du? Ja, du hast wieder sein.
Victoria-Tasse aus Schweden. Du wirst lachen, Chrissy Kahn, in meiner letzten Podcast-Folge hat mein Gesprächspartner gegessen. Also wir haben eine Pause gemacht und
obliegt mir.
Ja, ich hab's ja auch
gesagt. Ich glaube, es geht los.
Und es war sehr lustig. In der letzten Folge zu Grace Kelly.
Ah, guck mal da.
Ja.
Ach, guck mal, die kenne ich.
Ich habe welche mitgebracht aus Kopenhagen mit dem Schloss drauf. A Wonderful Copenhagen.
Aber so wie die aussehen, die gibt's auch in Deutschland so ähnliche, ne?
Ja. Das ist halt leider.
Das macht
aber
ja nichts.
So, Chrissy Kahn, bitteschön.
Also, das sind so Butterkekse. Also, ich esse schon mal.
Ja, mach das.
Julia, welche Plätzchen würde Julia Melchior jetzt essen? Wenn sie welche hätte.
Ja, genau.
Ich wäre froh, wenn ihr mit euren Plätzchen schnell fertig werdet.
Ach so. Oh. Ach, weil du Hunger kriegst, oder?
Nein, aber ich würde gerne weiterreden.
Ach so, guck mal. Nicht so lang, wir sollen es in die Länge ziehen. Und schmecken sie?
Okay, ja, dann essen wir jetzt noch eins, dann können wir weitermachen.
Ja.
Cheers, du mal schnell. Ach nee, ist doch nicht. Ja, du hast schon halb durchgezogen. Komm.
Ja, cheers.
Was soll's?
heiß.
Ne? Heiß.
Zunge und Gaumen verbrannt. Super.
Wir kriegen übrigens was geschickt, Chrissy Kahn. Und zwar eine liebe Podcast-Hörerin und die mir auf Insta, das ist, weißt ja, ne? Mir folgt. Sie möchte dir ein Care-Paket schicken, damit du nicht vom Stängele fällst.
Oh, geil.
Die liebe Silvia.
Silvia. Ist denn Chrissy so dünn?
Ja.
Also die einen sehr sagen so, die anderen sagen
na
so.
Ja. Also ich sage mal eher, wie man so schießt, Strich.
Ein Strich in der Landschaft.
Ach, guck mal.
Derrabbelisch.
Ganz derrabbelisch. Mhm. Also man möchte, Julia, wenn du ihn sehen würdest, live und in Farbe, hättest du auch das Gefühl, ihn permanent irgendwie Kekse reichen zu wollen.
Du, und ich war so wegen Weihnachten und so.
Mhm. Also machst du denn Sorge?
Schon vor Weihnachten so viel Süßkram, zwischen den Jahren so viel Süßkram danach und hier in der Redaktion gab es ständig irgendwas zu essen. Und dann bin ich auf die Waage letzten Sonntag und was ist passiert? Ja. Mein Gewicht, was ich immer hatte. Und irgendwie fand ich es auch irgendwie gut. Annie macht gerade ein Insta-Video.
Ja, so viel dazu, Julia. Also du siehst...
ich mache jetzt auch mal ein Insta-Video zwischendurch.
Ja, mach das. Ja. Wir reden nämlich noch kurz weiter, weil ich
nutze die Zeit.
Ja, Chrissy Kahn von dir habe ich jetzt ein Video gedreht. Und
ein Video sogar?
Oh, nee. Ja, natürlich.
Boah, also von daher, also es ist wirklich gestrichen.
Und zwar, das ist die Silvia aus Bayern, wohnt in der Nähe von München und sie hat uns auch den Hinweis gegeben, die bayerische Garnele. Das war die Info darüber, wo die eigentlich herkommt, als wir uns gefragt haben, die im Schloss Bellevue gereicht wurde.
Ah, super. Aber ich danke dir jetzt schon für das Care-Paket.
Wir haben ja schon, wir kriegen ja öfters Care-Pakete geschickt mit Shortbread aus Hamburg.
Ja.
Ich komme gar nicht mehr hinten nach.
Zu präsentieren.
Ja,
ne?
Aber guck mal, hier, die ist doch schön, die Dose, ne?
Das ist super.
Ja, Julia, ich wollte auch nochmal zu Guillaume zu sprechen kommen, weil ich finde, der fällt manchmal so ein bisschen hinten runter, aber ich finde es total interessant, wie er da auch rangeführt wird und auch seine Stefanie. Du warst auf der Hochzeit von den beiden, ne? In Luxemburg damals, gell?
Ja, das war tatsächlich eine der schönsten Hochzeiten.
Mhm.
Ich muss zugeben, ich habe natürlich diese ganzen Hochzeiten 2004 und vorher nicht mitbekommen, also da nur als Zuschauer. Aber ich war noch nicht dabei, als eben Maxima, Mette, Marit, Mary und Philippe geheiratet haben.
Da warst du noch ganz, ganz jung, Julia.
Und für mich ging es erst mit der Hochzeit von Victoria und Daniel los. Mhm. Dann kam William, Charlene und dann kam Guillaume und Stephanie. Und das war sowas von schön im
Warum
Herbst.
Denn?
Ja,
ah,
also erstmal dieses Luxemburg in der Herbstsonne, das war so Anfang Oktober, glaube ich. Die hatten eine unfassbar schöne Blumendekoration. Es war alles sehr fein. Dann dieses sehr wirklich glückliche Paar, die Stephanie, die kam ja auch selbst aus dem Adel und aus Belgien und spricht Französisch und so. Also der fiel das irgendwie so in den Schoß, finde ich, diese Rolle. Und die hatte ein wunderschönes Brautkleid an. Und dann waren das wirklich tolle Gäste, ja. Ich weiß noch, da fuhr so ein Kleinbus vor und da stieg eben dann diese ganze Garde der Thronfolger aus. Ja. Damals waren sie halt eben alle noch Thronfolger, nämlich Philippe und Letizia, Mette, Marit und Hock. Und also alle diese Paare kamen alle im selben Bus vorgefahren. Und es war eine sehr feierliche, wunderschöne Zeremonie. Viele aus dem deutschen Hochadel.
Ja.
Also es war wirklich eine ganz tolle Stimmung.
Ja, und die beiden haben jetzt auch zwei Jungs bekommen. Also da ist auch die Nachfolge gesichert. Auch selbst die Kleinen führen sie ja schon ran an die Rolle. Die gehen ja mal in die Altenheime einmal im Jahr mit dem Kleinen und dem Nachwuchs. Dass da auch diese Volksnähe geschaffen wird natürlich, aber auch, dass die Kinder schon sich dran gewöhnen. Ne? Wichtig auch bei Estelle. Also auch so, wie das weitergegeben wurde, auch Victoria, wie sie rangeführt, Victoria, wie sie mal rangeführt wurde. Und zum Beispiel Guillaume ist ja ein großer Pfadfinder. Er setzt sich auch richtig dafür ein. Ganz interessant zu sehen, ne? Dass nicht so Klima jetzt erstmal an erster Stelle steht, sondern so diese Pfadfinder-Geschichte, dass die so an erster Stelle kommt bei ihm. Ne?
Hat bei vielen aber Tradition auch Pfadfinder. Also Karl Gustavs Vater, der sehr
auch
früh verstorben ist.
Auch Pfadfinder.
Ja, die haben da eben halt auch eine lange Beziehung zu. Aber du sagst, dass die so viel dabei sind, das denkt man ja immer.
Also gut, weil kleine Charles gibt,
heißt der,
ne?
Ja, ich glaube, der heißt Charles.
Charles, genau, der erste.
Klar, diese Fotos, weil das sind ja die irgendwie dann doch irgendwie kursieren und durchs Netz gehen, wenn die Kinder dann dabei sind. Aber ich glaube, das machen die alle sehr gut
dosiert.
Also,
ne?
Wir hatten ja eben auch das Gefühl, dass die Holländerinnen oder die Spanierinnen, dass man die irgendwie viel sehen würde. Aber es sind tatsächlich am Ende des Tages, am Ende des Jahres, es sind nur zwei oder drei Termine im Jahr überhaupt, wo man die Kinder zu sehen bekommt, quasi bis zur Volljährigkeit.
Ja, was auch gut ist.
Absolut. Aber auch das wieder, du lässt sie Kind sein. Ne? Also du gibst ihnen die Zeit, die wichtig ist, die sie brauchen. Ist doch gut.
Ja, das macht die Generation jetzt auch mehr als früher. Also von den Kindern oder als die jungen Eltern, Thronfolgerpaare, ich sag mal in der Generation Karl Gustav und Silvia zum Beispiel oder eben halt die Queen und Philipp, die haben ihre Kinder mehr zu offiziellen Anlässen mitgenommen, als die das jetzt tun. Und sie produzieren ja auch die Bilder mittlerweile auch selbst. Also zum Geburtstag von George, Charlotte oder Louis, den Kindern also von William und Kate, wird ein Foto veröffentlicht. Das Foto hat dann meistens die Kate selber gemacht. Und das gleiche eben in Dänemark. Ja, die Zwillinge hatten jetzt neulich Geburtstag. Und da wird ein Foto veröffentlicht und das hat eben Mary gemacht. Also es sind nicht mehr diese offiziellen Termine, wo man die immer mitnimmt. Man hat aber trotzdem das Gefühl, dass man sie ständig sehen würde.
Ja gut, durch die sozialen Medien. Chrissy Kahn ist nicht so, weil er kein Instagram hat. Nee, von daher, er kriegt das gar nicht so mit, ne?
Absolut. Manchmal bin ich auch ein bisschen traurig darüber, ja.
Ja, du weißt,
aber man muss auch eben nicht in den sozialen Medien sein, sondern es sind ja dann auch die Zeitungen, die das dann auch abdrucken. Also insofern, die nehmen das ja selbst in die Hand, geben den Kindern dadurch mehr Kindheit und Freiheit, mehr Schutz und Freiheit. Und auf der anderen Seite den Leuten das Gefühl, dass sie ständig dabei werden.
Clever.
Beim Heranwachsen.
Ja. So, das war Teil 1, würde ich sagen, der Thronfolgerinnen, Thronfolger
Folgen. Im besten Alter.
Im besten Alter, ja. Ich bin mal gespannt, wer als nächstes drankommt. Was glaubst du? Prognose, losgelöst von Guillaume, wo wir ja wissen, er ist als nächstes dran, von den anderen. Also Horkon, Victoria und William.
Oh.
Gut, da müsste man halt jetzt spekulieren.
Die Glaskugel.
In die Glaskugel schauen, wer wird als nächstes entweder sterben oder zurücktreten. Aber ich denke mal, dass man sich da in Norwegen vielleicht auch darauf vorbereiten muss, über kurz oder lang, dass da ein Thronwechsel stattfinden wird.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Betrifft aber eben halt auch Schweden. Aber die Bernadottes, die werden sehr, sehr alt.
Ja, aber ich finde es erstaunlich, dass König Harald sich immer wieder aufrappelt und immer wieder Termine macht und ja, wie du auch schon gesagt hast, diese Popularität auch genießt, ne, im norwegischen
Volk. Er wird gebraucht. Aber dabei hat er mit dem Horkon, haben wir auch schon drüber gesprochen, einen sehr fähigen und sehr erfahrenen Nachfolger, der eigentlich auch sehr populär ist, aber natürlich hat dieser Skandal um seinen Stiefsohn Marius natürlich auch das Image von Horkon sehr beschädigt, weil alle sich fragen, wie kann das passieren? Wie kann in der Familie von Horkon und Mette Marit passieren, dass ein Sohn oder eben halt ein Stiefsohn so auf die schiefe Bahn gerät.
Ja. Und da kommt natürlich auch die Krankheit noch dazu, die chronische Krankheit von Mette Marit, die ja ihren Mann nicht so unterstützen kann, wie es vielleicht andere können, die, sagen wir mal, gesund sind. Ne? Das spielt auch mit rein. Ne?
Ja, und das ist ein entscheidend. In Norwegen ist eigentlich das Vater-Tochter-Gespann. Also Horkon mit seiner Tochter Ingrid, die jetzt auch 21 ist, ist beim Militär, die wird quasi also darauf vorbereitet, eben auf die Rolle und die macht auch einen sehr
guten Job. Ne?
Und auch einen sehr natürlichen Eindruck und ist wirklich unheimlich frisch so. Sie ist so eine Norwegerin. Ja, die ist wahnsinnig sportlich, kann fantastisch Skilaufen, kann fantastisch surfen.
Hat sie alles vom Vater,
alles
der
vom
auch so
Vater.
Sportlich ist. Ne?
Und hat halt auch irgendwie so eine ganz frische, natürliche Art, als sie an ihrem 18. Geburtstag eine Rede gehalten hat, hat sie dann halt so total schön in einem zaubernden Abendkleid mit Diadem und Orden und so. Mhm. Und dann erhebt sie das Glas und ruft Skoll. Ja? Also es ist schon ein klasse Mädchen, die sicherlich früher in die Verantwortung rücken wird als andere, weil die norwegische Königsfamilie eben sehr klein ist. Das ist nämlich Horkon. Mette Marit, aber Mette Marit ist halt aufgrund ihrer Krankheit nicht so belastbar.
Ja,
und darum ist die Rolle von der Ingrid sicherlich eine sehr große.
Mhm. So. Chrissy Kahn, was hast du gelernt?
Ja, genau, Chrissy Kahn,
hast du gelernt? Ja, bei der Frage der Thronfolge, beziehungsweise wann sie stattfindet, kommt es auch darauf an, auf Seniorität und Autorität.
Aha.
Finde ich gut,
na?
Chrissy.
Das hab ich wirklich gedacht, ne, weil ich auch immer so war, lass mal hier die Neuen dran und die Jungen und die haben Dynamik und die verändern vielleicht auch was.
Nein.
Und da kannst du auch so, weißt du, so diese Nummer fahren mit, hey, wir werden immer in Frage gestellt und wir zeigen jetzt aber, hey, es geht auch anders, wir sind modern, wir sind aufgeschlossen und so. Aber nein, es kommt auf so vieles an und das ist was ganz Wichtiges, glaube ich, was Julia da gesagt hat.
Also, Chrissy Kahn, souverän.
In dem Sinne.
Sein. In diesem Sinne. Liebe Julia, vielen Dank. Wir treffen uns in Teil 2 wieder und sprechen über, sagen wir mal, die andere Generation, die ein bisschen jünger sind, die jüngere Väter auch haben. Und da freue ich mich drauf. Liebe Podcast-Hörerinnen, Hörer, Podcast-Fans, vielen Dank fürs Zuhören. Also, liebe Julia, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Ja, ciao.
Ciao.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder.